Willkommen bei der eHealth Podcast Audio Wissensdatenbank für Medizin, Informatik und eHealth. Fachwissen kompakt aufbereitet und als freie Ressource jederzeit abrufbar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des eHealth Podcasts und widmen uns mal wieder einem Thema aus unserem Lieblingsbereich Interoperabilität. Und zwar wollen wir uns heute in der Folge mal den ICD-11 anschauen, beziehungsweise da habe ich mich schon versprochen, die ICD-11, denn es ist eine Klassifikation. Und das mache ich zusammen mit dem Christian. Hi.
Hi, ich werde weiter der ICD-11 sagen. Ich habe auch immer der ICD-10 gesagt oder der ICD. Mal gucken. Vielleicht wirst du mich da noch umstimmen, aber schauen wir mal.
Die Klassifikation, der Code, man kann es ja beides auch machen. Ich sag mal kurz, wie wir es geplant haben, die Agenda. Wir werden mal ganz kurz was sagen zur Relevanz. Warum ist das überhaupt wichtig, darüber zu sprechen? Wir werden ein paar Gründe nennen für das Update. Wir hatten ja gerade schon gehört, ICD-11 folgt auf ICD-10. Warum war das überhaupt notwendig? Gehen auf den aktuellen Stand ein. Wann ist es denn endlich soweit in Deutschland? Wann wird das genutzt und wie stehen wir gerade da? Vielleicht so ein paar Zahlen zum Gesamtprojekt und dann den abschließenden Teil. Wie ist eigentlich der ICD-Code aufgebaut? Also ein einzelner Code. Wie sieht der aus im Vergleich zum ICD-10? Und am Ende, wie üblich, ein kleiner Ausblick. Christian, magst du mal starten mit dem Thema Relevanz? Warum brauchen wir ICD-10 und dann auch vielleicht irgendwann 11?
Genau, also das mit Code und Code spare ich mir jetzt und einfach für die Gleichberechtigung sage ich jetzt auch einmal, das ICD-10 ist das, was derzeit zumindest Deutschland, Österreich und mindestens auch der Schweiz relevant ist in unterschiedlichen Ausprägungen und das ist ausgeschrieben, ICD ist die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems und auf Deutsch internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Das gibt's generell in einer internationalen Variante, dann wird's von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben und dann gibt es immer noch eine German Modification, wo also deutschlandspezifische Parameter noch ergänzt werden und angepasst werden. Das wird seit einiger Zeit in Deutschland vom BfArM herausgegeben, also dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. ICD-10 ist eine ganz klassifikative Klassifikation. Ein Beispiel dafür, denn ICD-10 beginnt immer mit einem Buchstaben, dann kommen, glaube fast immer oder immer, zwei Zahlen, dann kommt ein Punkt und dann kommen nochmal ein bis zwei Zahlen normalerweise. Natürlich gibt es da noch so Sonderheiten wie Kreuz-Stern-Systematik, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also ein Beispiel wäre I10.10, das ist die maligne essentielle Hypertonie ohne Angabe einer hypertensiven Krise. Genau, und ICD-10 wird also in Deutschland schon relativ lange genutzt und weiß eine Klassifikation ist, wisst ihr auch schon, dass man sich so durchhangelt durch irgendwelche Klassen von oben nach unten. Machen wir vielleicht auch ein kleines Beispiel. Wenn man also zum Beispiel eine depressive Störung kodieren möchte, dann könnte man starten im Kapitel F. Da wissen wir, das sind also psychische Störungen und da gucken wir dann bei F3. F3 sind dann affektive Störungen, hangeln uns weiter runter zu F3.2, eine depressive Störung, bis dann vielleicht runter zu F3.2.11, wäre es eine depressive Störung, mittelgradig depressiv mit somatischen Symptomen. Genau. In Deutschland wird der ICD für unterschiedliche Sachen genutzt. Wahrscheinlich deswegen wird er so intensiv genutzt, weil es natürlich für die Abrechnung relevant ist, sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich. ICD wird aber auch genutzt für die Todesursachenstatistik. Das ist vielleicht ganz interessant, dass wir da in Deutschland nicht die German Modification nehmen, sondern da die klassische WHO-Variante und
Grund der internationalen Vergleichbarkeit.
Genau, das wollen wir ja sonst nicht haben. Das wollen wir ja nur bei Todesursachen haben. Zwinker, zwinker. Genau, also das ist der ICD. Ist jetzt auch schon ein bisschen älter, das ganze Dingen, aber wird überall eingesetzt. Also jede Ärztin, jeder Arzt, fast alle Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, kennen das Ding.
Du hast ja gesagt, das Ding gibt es in Deutschland schon seit über 30 Jahren, also die ICD-10-Version. Und warum macht man jetzt ein Update? Das hat jetzt weniger mit den 30 Jahren genau zu tun, sondern eher damit, dass es einfach in den letzten Jahren natürlich ein Update an medizinischem Wissen gab, neue Krankheiten, neue Erkrankungen, Diagnosen, die aufgenommen werden müssen. Da könnte man noch sagen, okay, man macht einfach ein paar weitere Codes in die ICD-10 rein.
Das macht man ja auch.
Genau, aber es ging eben auch darum, wirklich neue Zusammenhänge von Erkrankungen abzubilden. Das, was bisher in der ICD-10 nur, du hast es erwähnt, über die Kreuz-Stern-Klassifikation so ein bisschen möglich war, das wollte man präzisieren, also auch genauer kodieren, Komorbiditäten, andere Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen können, stärker mit berücksichtigen. Und wir hatten gerade auch schon das gesamte Ding inhaltlich internationaler harmonisieren. Also wenn man mal einen Vergleich macht mit Amerika, dort gibt es auch die ICD im Einsatz, auch die ICD-10 und die amerikanische ICD-Version hat beispielsweise deutlich mehr Codes, also die gehen so eher an die 40.000, während bei uns eher so 14.000 Codes vorhanden sind. Wir haben da Unterschiede, obwohl es eine von der WHO herausgegebene Klassifikation zur internationalen Vergleichbarkeit ist in den unterschiedlichen Ländern.
Jetzt machen wir aber kurz Kreuzstern. Du hast zweimal gesagt, das ist sozusagen auch schon im alten ICD-10 eine Variante, wie man sozusagen Folgezustände erklären konnte. Das Beispiel, was immer überall da kommt, ist
diabetische Retinopathie.
Ja, siehst du, du wusstest schon genau. Also man hat eine Diabetes und wenn die nicht gut eingestellt ist, dann kann es eben zur Bernhard?
Retinopathie.
Führen, genau, so, weiter.
Internationale Harmonisierung war das letzte Wort, genau. Und was wir natürlich auch wollen und im Zusammenhang mit SNOMED auch an verschiedenen Stellen sehen, genau diese Begriffszusammenhänge, das, was wir in der ICD-10 eben nahezu gar nicht hatten, bis auf die angesprochene Kreuz-Stern-Klassifikation, das soll eben stärker Berücksichtigung finden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite inhaltliche Gründe, wir müssen ein inhaltliches Update machen, das hätte man unter Umständen auch eben mit der alten Version machen können, aber eben auch eine technologische Umstellung, verbesserte Details, Beziehung untereinander und damit ist eigentlich auch klar, so wie es bei SNOMED CT eigentlich auch ist, das kann ich dann auch nur noch elektronisch unterstützen. Das heißt, die ICD-11 wird es eben nicht als Buch geben, was ich dann in meiner Arztpraxis ins Regal stelle, sondern das wird es dann nur noch in einer elektronischen Form geben und habe damit eben die Möglichkeit, präziser, differenzierter zu kodieren und auch andere Terminologiesysteme wie eben den angesprochenen SNOMED mit einzubinden. Auch da gibt es eben Möglichkeiten, das technologisch zu verknüpfen.
Genau, und diese medizinischen Sachverhalte eben genauer zu beschreiben, das war ja auch ein Anliegen von vielen Ärztinnen und Ärzten. Die haben immer gesagt, ja, ICD-10 mache ich wegen der Abrechnung, aber eigentlich muss ich das nochmal freitextlich aufschreiben, weil das medizinisch eben nicht so wahnsinnig genau ist. Pass mal auf, ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass die Hörer jetzt schon eine Idee haben. Und zwar habe ich einfach mal in so einem ICD-11-Browser mich durchgeklickt und bin dann irgendwann gelandet bei Kapitel 12, Diseases of the Respiratory System. Da hören wir auch schon so richtig gut, gibt es erst auf Englisch. Also Atemwegserkrankungen. Wenn ich mich da weiter durchgehangelt habe, habe ich da eine Pneumonie gefunden unter CA40 und habe dann gesagt, das ist eine virale Pneumonie aufgrund des Adenoviruses. Dann sind wir schon bei CA40.10. Und was man dann machen kann, Fenster ist zweigeteilt in so zwei Bereiche. Links konnte ich dann die Diagnose raussuchen, wie gerade gesagt habe. Und rechts kann man die dann erweitern um zusätzliche Informationen. Ich kann da zum Beispiel sagen, was ist der Grund dafür oder die Ursache, also Causality. Und kann dort dann sagen, das ist eine nosokomiale Infektion. Und ich kann sagen, die Seitigkeit, das ist also auf der linken Seite. Und ich kann sagen, das ist im unteren Bereich der Lunge. Ich kann also die Diagnose, das, was Ärzte und Ärzte häufig gesagt haben, noch weiter spezifizieren im ICD-11 und das wäre im ICD-10 nicht möglich gewesen. Bernhard, jetzt gibt es ICD-11 schon lange. Magst du mal ganz kurz einen Abriss machen, wo wir gerade sind, was da bisher gelaufen ist und wann wird das da wie losgehen?
ICD-11 ist in Kraft getreten, offiziell nach WHO-Richtlinien am 1. Januar 2022, also jetzt schon 2 Jahre offiziell am Start und grundsätzlich einsetzbar. Jetzt sind wir wieder hier in der Situation in Deutschland. Aus lizenzrechtlichen Gründen, so steht es auf der Seite vom BfArM, ist es in Deutschland eben noch nicht einsetzbar. Da heißt es ein bisschen weiter über den konkreten Zeitpunkt, sind noch keine Aussagen möglich, was ein bisschen daran liegt, dass neben den lizenzrechtlichen Aspekten auch noch viel an den Übersetzungen gearbeitet wird, was relativ schnell klar ist, weil das ist einfach ein Riesenprojekt. Wir hatten gerade schon mal gesagt, von 14.000 geht es hoch auf 55.000 Codes. Da sind wahnsinnig viele Personen in unterschiedlichen Ländern aus zig Institutionen beteiligt und das Ganze wird natürlich mit Feldversuchen gekoppelt. Es muss natürlich in der Praxis umsetzbar sein, dass wenn wir da was Differenzierteres machen, dann muss das auch so sein, dass wir es praxisnah nutzen können. Also mit Feldversuchen, vielen Codes, riesiges Projekt. Es dauert an und deswegen hat die WHO auch gesagt, okay, es gibt eine Übergangsfrist von 5 Jahren. Das heißt, bis 2027 darf man auch noch in der alten Version kodieren, in ICD-10.
geht also nicht so wahnsinnig schnell voran. Und vor allen Dingen, selbst wenn die WHO das dann irgendwann freigibt etc., wird das in Deutschland ja aus sich heraus auch, glaube ich, niemand nutzen, solange nicht gesagt wird, ihr müsst das für die Abrechnung nutzen. Erst dann wird es ja für die Krankenhäuser, für Ärztinnen, Ärzte und auch für die Softwarehersteller relevant. Erklär mal, was da alles wie kombiniert werden kann und was das dann für Vorteile bringt.
Erstmal die Struktur. Wie ICD-10 ist ICD-11 eben auch in verschiedene Abschnitte, eben Kapitel unterteilt. Da gibt es jetzt ein inhaltliches Update, beziehungsweise auch ein bisschen ein Geradeziehen von ein paar inhaltlichen Themen. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 28 statt auf 22 Kapitel, die es im ICD-10 gab. Unterhalb dieser Kapitel gibt es wieder diese Gruppen. Allerdings werden diese Gruppen jetzt nicht mehr, du hast es gerade angesprochen bei deinem Beispiel, direkt mit einem Code versehen, mit einem Gruppencode, sondern die werden unterhalb der Kapitel einfach alphanumerisch durchnummeriert von A00 bis, was weiß ich, Z99. Was neu eingeführt wurde oder erweitert wurde aus der ICD-10 sind die sogenannten Resteklassen. Das heißt, es gibt diesmal zwei.
Rudis Resterampe.
Genau. Und jetzt gibt es sogar zweimal Resterampe, nämlich einmal die sonstigen nicht näher bezeichneten Codes. Das sind die Codes mit Z und die sonstigen, die dann aber näher bezeichnet werden, die bekommen das Y dran.
Ah, das ist cool.
Es gibt im Gegensatz zu ICD-10 gibt es ein sogenanntes Multiparenting. Also ein einzelner Knoten kann jetzt irgendwie mehreren Elternknoten zugeordnet werden. Wir hatten immer bei der ICD in unseren Vorlesungen schön erzählt, das ist eben eine hierarchische Klassifikation. Aber die hatte eben eine einfache Mono-Hierarchie, basierte eben, jeder Kindknoten hatte nur einen Elternknoten. Das wurde jetzt ein bisschen aufgelöst. Wir haben dieses sogenannte Multiparenting und es ist eben möglich, so wie das bei SNOMED natürlich in deutlich extensiverer Form schon bekannt ist, Beziehungen zwischen verschiedenen Konzepten auch in maschinenlesbarer Form zu beschreiben.
Vielleicht ein Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber nur eine Idee. Ich habe ja vorhin diese Pneumonie genannt, ne, die CA40. Und gefunden habe ich die unter 12, also Diseases of the Respiratory Systems. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass man diese Pneumonie auch woanders sucht, nämlich, keine Ahnung, unter viralem Infekt oder irgendwie sowas. Und das ist dann vielleicht nicht 12, sondern, keine Ahnung, irgendwas anderes, 47 und darunter könnte dann die CA40 auch stehen. Also, dass eine Diagnose eben unter unterschiedlichen Kapiteln zu finden ist. Also quasi so eine M-zu-N-Beziehung.
Genau. Was zusätzlich neu hinzugekommen ist, ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal so leicht erwähnt, ist ein ganz eigenes Kapitel für Extension Codes. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, postkoordiniert, also einfach hinten was dran zu hängen an bestimmte Codes, weitere Dinge konkreter zu machen, zu spezifizieren, mehr ins Detail zu gehen. Und es gibt eben ein eigenes Kapitel X und da gibt es eben so Dinge wie eine Severity Scale, also den Schweregrad einer Erkrankung, den ich da spezifizieren kann, einen Bereich Temporality, wo ich zeitliche Angaben machen kann, einen Bereich Etiology, also wo ich Dinge zur Ursache konkreter spezifizieren kann. Und das Ganze geht dann auch so weit, dass ich Elemente drin habe, dass ich sage, ist die Diagnose präoperativ, intraoperativ oder postoperativ aufgetreten oder war das eine Diagnose, die schon bei Aufnahme in das Krankenhaus vorhanden war. Beim ICD-10 war das ja alphanumerisch. Wir starten mit einem Buchstaben, haben dann zwei Ziffern, Punkt und weitere Ziffern zur Spezifikation. Die ICD-11-Codes sind weiter 4- bis 6-stellig und die erste Stelle, die gibt jetzt das Kapitel an. Da wir aber 28 Kapitel haben, haben wir an dieser Stelle keine Buchstaben, sondern Buchstaben und Zahlen kombiniert. Das heißt, wir haben insgesamt die ersten 9 Kapitel haben dann die numerischen Codes, also 1, 2, 3, 4, 5. Und ab dem 10. geht es mit A, B, C weiter. Das heißt, dein Beispiel, du hattest ja gerade da die CA40 genannt, das ist also das 12. Kapitel. Im 12. Kapitel steckt dann dieser Code drin und dann A40, das ist dann die Gruppe. Das heißt, hinter diesem Kapitel gibt es einen alphanumerischen Code, der von A00 einfach hochläuft. Damit man in der menschenlesbaren Form die Zahlen in einem alphanumerischen Code nicht mit den Buchstaben verwechselt, wurden die Buchstaben I und O, um eben eine 0 und eine 1 zum Verwechseln auszuschließen, ausgespart, die sind nicht vorhanden und Y und Z, das waren eben die Codes für die Resteklassen, nicht näher bezeichnet oder näher bezeichnet.
Aber cool, ne? Da hat man wirklich an viel gedacht. Also ist ein bisschen wie so Hexadezimalen. Also das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F oder sowas.
Genau. So, machen wir es mal ganz konkret und brechen wir es mal runter auf einzelne Codes. Wir schauen uns mal das maligne Prostatakarzinom an. In der ICD-10 war das C61, C für das Kapitel der bösartigen Neubildung, 61 dann das Kapitel bösartige Neubildung der Prostata und da waren wir fertig. In der ICD-11 ist der Code 2C82 und dann eben Punkt 0, Punkt Y oder Punkt Z. 2, das ist das zweite Kapitel. Da stehen jetzt die Neubildungen drin. Dann C82, das läuft einfach fortlaufend, hatte ich ja gesagt, von A00 bis Z99 hoch. Da haben wir also dann unter C82 das Adenokarzinom der Prostata. Und das gibt es dann eben in der Ausprägung Punkt 0 oder Punkt Y näher bezeichnet. Oder Punkt Z nicht näher bezeichnen.
Bis hierhin ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel neu, ne? Neue Struktur, aber ansonsten Informationsgehalt ist ähnlich.
Genau, und jetzt könnte ich vielleicht noch einen Grad, einen Tumorgrad hinzufügen. Das würde ich dann über die Extension Codes machen. Das heißt, ich könnte jetzt einen mit einem X und einer entsprechenden wieder fortlaufenden Nummer einen Severity Code hinten dran hängen, der den Schweregrad angibt.
Hatte ich ja vorhin bei der Lunge, ne? Da hatten wir ja die Lateralität links gesagt. Und so eine anatomische Spezifikation könnte es bei der Prostata vielleicht auch geben. Da gibt es ja nicht links, rechts, beidseits nur, was bei der Prostata sinnfrei ist, sondern auch irgendwie, weiß ich nicht, erster, zweiter, dritter, vierter Quadrant oder irgendwie sowas. Ist denn im ICD-11 auch festgelegt, welche von diesen Spezifizierungen für welche Diagnose überhaupt möglich sind? Also kann man irgendwo nachgucken, dass sowas wie linke oder rechte Prostata beim Prostatakarzinom bei dieser Diagnose nicht sinnvoll ist? Also gibt es irgendwie sozusagen eine Kombination, welche Extensions für welche Diagnosen überhaupt möglich sind?
Habe ich im deutschen Regelwerk oder in dem, was bisher zur Verfügung steht, nicht gefunden. Das soll ja letzten Endes über eine Online-Kodierung erfolgen. Ob das teilweise als Regeln in dem Online-Tool hinterlegt ist, kann ich nicht sagen. Aber es scheint erstmal möglich, beliebig viele Extension-Codes dran zu hängen. Das ist ja so ein bisschen auch dieses SNOMED-Prinzip. Ich suche mir die Sachen raus. Das, was passt, du hattest ist ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, hängt man mit so einem und an den eigentlichen Code dran. Also ich habe dann irgendwie sowas wie NA07.20 und XY9R.
Aber das wäre ja bescheuert, wenn es das nicht geben würde. Dann müsste ja sozusagen jeder, der so ein Tool schreibt von den Softwareherstellern, sich selber hinsetzen, irgendwelche medizinisch Sachverständigen und müssten überlegen, welche Sachen überhaupt passen. Also wo es zum Beispiel eine Seitigkeit bei welchen Organen und welchen Diagnosen
gibt. Also ich vermute, also dass das sich im Aufbau befindet und dass es für die gängigen Sachen sowas schon gibt, dass man aber jetzt nicht jegliche Kombination da schon abgebildet hat, sondern dass man das nach und nach...
Klassiker ist ja immer Schwangerschaft bei Männern, ne? Wo da jedes Software-System kritisiert wird. Warum geht das da? Aber bei meinem Online-Browser ging, da habe ich die Pneumonie ausgewählt und der hat mir rechts nur Sachen angeboten, die tatsächlich passen dazu. Also er hat mir keine anderen möglichen Extensions dazu vorgeschlagen. Also wahrscheinlich wird es schon sowas wie ein Regelwerk geben.
Wahrscheinlich auch Sinn, dass es was gibt, aber sehe ich ähnlich, aber da habe ich jetzt nichts finden können.
Okay.
Genau, damit haben wir, glaube ich, so einen ganz kurzen Einblick in die verschiedenen Codes gegeben, können noch nach dem Einblick einen Ausblick wagen. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, nachdem da ja schon lange dran rumgedoktert wird und wir sozusagen immer noch keine richtig perfekte deutsche Übersetzung haben dafür. Ich glaube, es gibt nur sowas automatisiert Übersetztes und es auch nicht so wirkt, als würde da mit Hochdruck dran gearbeitet. Und es ja auch wurscht ist, was die WHO sozusagen dazu sagt, sondern in Deutschland wird es erst flächendeckend eingeführt, wenn auch festgelegt ist, dass das für die Abrechnung genutzt werden muss, bin ich da ziemlich entspannt, wann das in Deutschland kommt. Wie geht es mit der inhaltlichen Entwicklung weiter, Bernhard?
Die inhaltliche Entwicklung läuft, die WHO-Arbeitsgruppen sind weiterhin aktiv, werden noch weitere Dinge übersetzen. Ich glaube, diese Arbeit passiert unabhängig davon, aber ich sehe das ähnlich wie du, bis das tatsächlich verpflichtend in Krankenhäusern genutzt wird und das über entsprechende Gesetze, Regulatorien eingebracht wird. Das wird sicherlich noch was dauern und auch den Einführungszeitpunkt der WHO deutlich übersteigen. Also da sehe ich uns 2027 noch nicht.
Ich auch nicht. Vielleicht noch Mapping. was wahrscheinlich gehen wird, ICD-10 ohne großen Informationsverlust auf ICD-11. Zurück natürlich nicht, weil dann diese Zusatzinformationen, diese ganzen Extensions verloren gehen. Aber gibt es schon sowas wie ICD-11 auf SNOMED-CT und umgekehrt?
Da heißt es auf der BfArM-Seite, dass eben Kombinationen mit SNOMED möglich sind, aber dem auch Grenzen gesetzt sind. Das wird leider nicht so konkret ausspezifiziert. Ich vermute, dass es auch da letzten Endes auf eine Pflege von bestimmten Beziehungen und Regeln ankommt. Also, dass es technisch ohne Schwierigkeiten möglich ist. Das ist eher eine Frage von, wie viel Arbeit wird da reingesteckt, auch diese einzelnen Mappings tatsächlich dort einzupflegen in den Online-Browser oder in die entsprechenden Tools dahinter.
Das heißt, eigentlich hätte man auch eine Folge machen können, die nur 3 Minuten geht. Da hätte man nämlich gesagt, also ICD-11 sieht nicht so aus, als kommt der in Deutschland bald praktikabel und die Struktur ist ganz anders. Nämlich man kann jetzt neben Diagnosen da zusätzlich noch weitere Informationen dran packen. Fertig. 30 Sekunden Podcast-Folge.
Podcast-Folge. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich ein relevantes Update. Ich glaube, es macht die Überlegung, du hast es gerade auch ein paar Mal gesagt, machen ja schon Sinn, dass bestimmte Dinge genauer, spezifischer zu kodieren. Wir haben an verschiedenen Stellen eben mit der ICD einen großen Genauigkeitsverlust. Deswegen Klassifikation hat eben auch andere Aufgaben als eine Nomenklatur. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und aber dennoch gibt es sicherlich den Wunsch, da was Besseres zu machen. Auf der anderen Seite.
Das ist halt auch ein krasser Aufwand. Ne?
Genau.
Also das heißt, da ändert sich jetzt extrem viel. ICD ist ja wahrscheinlich in extrem vielen Softwareprodukten implementiert. Und das ist ja quasi ein komplettes Neuschreiben dann so einer Komponente.
Was kein Hersteller macht, wenn es nicht irgendwie ein Gesetz gibt, was ihn dazu zwingt. Ja, das ist, glaube ich, auch klar. Und
plus ist ja nicht nur die Erfassung, sondern es gibt ja inzwischen ganz viele auch Clinical Decision Support, die dann auf irgendwelche ICD-Codes abzielen. Also wenn ICD-Code gleich das und ein anderer ICD-Code gleich das, dann und Laborwert so und so, dann macht das und das. Das wird ja alles angepasst werden müssen. Ne? Ist schon krass. Also das ist schon ordentlich von daher. Hoffen wir für die Softwarehersteller, dass es so eine lange Übergangsfrist gibt.